Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik Leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Wenn du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat erscheinen werden, darf ich dich herzlich einladen, meinen Newsletter zu abonnieren. Dies kannst du über den Button auf meiner Startseite tun, dann wirst du über zukünftige Podcast-Folgen und auch meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und ich bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass ich Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung, bin. Da dies ja tatsächlich eine Weihnachtsfolge geworden ist, der 24.12.2019 ist zufällig ein Dienstag und meine Podcast-Folgen erscheinen dienstags. Deshalb möchte ich euch ganz herzlich ein frohes Weihnachtsfest wünschen und wünsche euch das Allerbeste für das neue Jahr. Ich habe heute auch eine sehr schöne Folge für euch mit dem Interview mit Silke Eichhorn. Sie ist Harfenistin. Sie ist eine ausgezeichnete Harfenistin, die wirklich überall spielt. Aber was ich noch bemerkenswerter finde, ist, dass sie auch ein Buch geschrieben hat. Das heißt Frohlocket lebenslänglich, mit sehr viel persönlichen Anekdoten, Ereignissen aus ihrem Harfenistinnenleben. Aber auch sehr vergnüglich, sehr witzig geschrieben. Es gibt mittlerweile jetzt ganz, ganz neu auch noch das passende Hörbuch dazu, das Silke selber eingesprochen hat. Und ich finde natürlich so Musikerinnen, die auch so ein bisschen ihr eigenes machen oder vielleicht nicht so ganz in irgendwelche Schubladen passen, super, super spannend. Und deswegen lade ich euch jetzt ganz herzlich ein zu dem Interview mit Silke Eichhorn. Hallo, liebe Silke Eichhorn. Ich bin total froh, dass du heute zu mir gekommen bist zwischen ganz vielen Konzerten, die du gerade in Nordrhein-Westfalen gibst.
Ja, ich freue mich irrsinnig, dass ich da sein darf. Es ist wirklich ein ganz großes Privileg.
Ja, ich finde es richtig, richtig toll. Wir haben so spannende Themen, über die wir heute sprechen werden. Wir hatten ja auch schon ein sehr schönes Vorgespräch. Ich möchte natürlich als erstes von dir wissen, wie bist du zur neuen Musik gekommen oder welche Verbindung hast du mit der neuen Musik?
Ich habe wahnsinnig viel neue Musik gemacht in Ensembles, während ich in der Schweiz studiert habe. Ich war in Lausanne am Genfersee und habe ganz viel in Ensemble Contrechamp in Genf gespielt, dann bei der Sinfonietta in Basel, dann auch in Lausanne in einem Ensemble. Und wie ich dann zurückkam nach Deutschland, war ich ganz viel mit dem österreichischen Ensemble für neue Musik, immer mal auch wieder Einspringer im Klangforum. Also Ensemble Avantgarde Leipzig, schon tolle Ensembles und es war immer wahnsinnig viel Arbeit. Also die Harfe ist leider ein sehr undankbares Instrument in der zeitgenössischen Musik, das muss man sagen, oder in der neuen Musik. Es ist mit dieser Technik mit Händen und Füßen zu spielen und einfach keine haptische Verbindung zu einem Ton zu haben. Wir müssen immer wissen, was wir tun. Wir müssen immer sehen, welche Seite wir in die Hand nehmen. Und das braucht so viel mehr Organisationsarbeit. Und man verliert einfach so diese Freiheit zum Musizieren, zum Musikmachen. Man ist immer mit Organisation seiner Gliedmaßen beschäftigt. Und das hat es mir wirklich wahnsinnig schwer gemacht. Also ich habe eine Erfahrung, ich habe 3 Monate lang ein Stück von Chelsea geübt. Wirklich intensivst, Okanagon, zu dritt war das besetzt. Und dann kam ich zur ersten Probe und dann schlägt die Kontrabassistin meine Noten auf und sagt, hey, hast du das schon vorbereitet? Ich so, hey, ich übe das seit 3 Monaten. Und dann macht sie zum ersten Mal die Noten auf. Ja, und war dann, oh, ist doch schwerer, als ich gedacht habe. Chelsea ist ja sonst nicht so schwer am Kontrabass. Und dann ich so, super, und die macht jetzt mal schnell irgendwie, ja, und ich mache 3 Monate fürs gleiche Geld. Und das hat mich so erschöpft, auch diese Idee. Und also, wie ich jung war, dann ging das irgendwie noch besser, aber jetzt auch mit zwei Kindern und ich spiele einfach gern. Ich möchte spielen. Ja. Mhm. Ich möchte nicht immer behindert werden beim Spielen. Und das ist leider ganz oft der Fall bei neuer Musik.
Mhm. Okay.
Muss ich leider so sagen, auch in diesem Podcast.
Gibt es denn Komponisten, die du besonders geschätzt hast? Oder was hast du an Komponisten besonders geschätzt, wenn es dann hoffentlich auch mal
ja, ein gutes natürlich. Erlebnis gab? Ja, natürlich. Es gibt wunderbare Sachen, die einfach, wo man merkt, dass sich der Komponist wirklich mit dem Instrument auseinandergesetzt hat, dass er vielleicht mit mehreren Harfenistinnen auch Kontakt hatte, am Instrument mal saß, sich das überlegt hat, was tue ich denn da? Und nicht einfach sinnlos irgendwelche Noten reinklatschen, damit die Harfe auch noch beschäftigt ist. Dann lieber eine exponierte Stelle, wie es ja oft auch in der klassischen Orchesterliteratur ist. Da macht die Harfe eine halbe Stunde lang nichts und dann macht sie kurz was und das ist toll. Natürlich ist es mühsam zu warten, dass man nichts tun darf, aber in dem Moment kann die Harfe was zeigen, kann einfach mitspielen und es kommt dem ganzen Stück zugute, dem Instrumentalisten zugute, anstatt Noten über Noten und Pedale zu treten ohne Ende, die kein Mensch einschätzen kann. Ich erinnere mich, dass ich einmal im Klangforum einspringen musste und dann hieß es, ja, sie schicken mir die Noten, die eingerichteten Noten, genau. Und dann kamen leere Noten. Und dann habe ich 20 Stunden, wirklich 20 Stunden, nur Pedale ausgerechnet. Und dann bin ich hingefahren und dann sagen sie, wie ich ankomme, ach so, die eingerichteten Noten liegen auf deinem Pult. Da sage ich, geht's noch? Ich habe gedacht, ihr spielt das heute zum ersten Mal. Ach so, nee, das haben wir schon oft gespielt. Dann gehe ich zu den Noten, dann sind die auch leer. Dann sage ich, die sind auch nicht eingerichtet. Ach so, dann wird sie die Harfenistin zu Hause haben. Und dann habe ich gemerkt, dass das ganze Stück fortissimo tutti war. Es war völlig egal, was ich spiele. Mhm. Und ich breche mir 20 Stunden lang den Kopf und die Füße. Nur mal nur einzurichten, habe ich noch keinen Ton geübt. Und das sind so Sachen, die es mir einfach wahnsinnig schwer machen, damit freundlich umzugehen. Mhm. Aber natürlich, es gibt tolle Stücke. Also ich habe immer, also ein Stück von Pinscher habe ich unglaublich gern gespielt, mit super schönen Effekten. Dieses andere mit den 20 Stunden war leider auch von Pinscher. Dann George Crumb, das ist ja jetzt heute schon nicht mehr neue Musik, aber das liegt, das hat Hand und Fuß, das ist möglich. Mhm. Das finde ich tolle Klangfarben, tolle Effekte. Sowas macht mir total Spaß. Ja. Ja. Wenn man wirklich eine schöne Stimme hat und nicht nur Füllmaterial ist, um irgendwie noch, ja, damit ich auch noch beschäftigt bin.
Ja, also wäre es gut, wenn sich die Komponisten, wenn dann noch ein bisschen genauer damit befassen. Ich finde es auch cool, dass du sagst, dass die sich da mal hinhocken hinter das Instrument, um ein Gefühl zu bekommen. Ich hatte ja vor einiger Zeit die Akkordeonistin Eva Zöllner im Interview, die auch sehr viel mit Komponisten arbeitet. Und sie sagt, dass sie ganz oft, wenn die wirklich mit ihr arbeiten oder wirklich was über das Instrument wissen wollen, dann hängt so das denen auch erstmal um. Und dann stellen sie fest, oh je, das ist ja schwer. Und das Zweite ist auch, da sieht man ja gar nichts. Wieso triffst du eigentlich die richtigen Töne und so, ne? Und ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Also ich schätze das auch sehr, wenn sich Komponisten irgendwie jetzt auch in mich als Sängerin einfühlen können und vielleicht auch ein Gefühl haben, das könnte ihr auch Spaß machen oder das ist vielleicht doch nur eine Qual. Ja.
Ja, unbedingt. Also ich lade jeden Komponisten immer wieder ein, sage ich, hey, bevor du da irgendwas verbrichst, bitte komm und schau und versuch mal zu begreifen. Und das artet natürlich dann auch oft wieder aus. Also ich habe die Angebote schon gegeben und dann, was war das Fazit? Ich musste in dem Konzert auf zwei verschieden gestimmten Harfen gleichzeitig spielen. Ich mir denke, okay, das war jetzt irgendwie auch ein bisschen daneben.
Mhm. Genau. Die Harfe ist ja ein ganz wunderbares Instrument. Aber ist ja irgendwie, du hast mir so erzählt, dass manche das gar nicht so kennen oder falsch einschätzen.
Ja, es ist ein sehr ambivalentes Instrument. Also es ist eins der ältesten Instrumente der Menschheit und hat per se einfach was ganz Archaisches und was Engelhaftes, was Himmlisches natürlich. Und man ist gerne lieber blond als dunkelhaarig und man hat ein schönes Kleid an und dann gerne auch ein bisschen Weihnachten. Und das ist die Harfe auch, aber sie ist ein hochathletisches Instrument. Sie braucht wahnsinnig viel Kraft. Und wir haben das Problem, dass wir wenig gute Literatur haben. Das heißt, viele Veranstalter wissen überhaupt nicht, was sie mit dem Ding anfangen sollen. Ich muss mich jedes Mal wieder erklären, wenn ich mich wo bewerbe. Was wollen Sie da spielen? Und klar, die Komponisten kennt man nicht. Elias Parisch-Alwers, Felix Godefroy. Das sind französische, belgische Romantiker. Wunderbar. Aber, Und Klar, wir haben keine Stücke der Big Five, wir haben kein Original Tschaikowski, wir haben einen winzigen Beethoven, wir haben keinen Haydn, wir haben einen Mozart, wir haben keinen originalen Bach. Mhm. Das sind einfach schon, ist schade. Es ist ein altes Instrument und gleichzeitig eigentlich ein sehr junges Instrument. Mhm, und die Wahrnehmung beim Publikum, jeder findet irgendwie Harfe toll und ist aber dann völlig überrascht, was die Harfe eigentlich alles kann. Und es gibt halt auch viele, die die Harfe so in diesem weichgespielten ESO-Sound verbreiten. Und wenn du dann kommst und einfach auch mal ein witziges Jazzstück spielst oder wirklich mal eine fette Moldau-Bearbeitung, wo es wirklich kraftmäßig auch zur Sache geht, dann sind die völlig geflasht und sagen, oh, das ist aber wahnsinnig toll. Das habe ich ja noch nie so gehört. Mhm. Und das ist so meine Mission, die Harfe einfach zu zeigen in ihrer unglaublichen Bandbreite. Wir können von Renaissance bis Jazz einfach ganz viel spielen. Wir können auch ganz viel nicht spielen, aber das, was wir spielen können, wenn man das gut präsentiert, dann ist das einfach ein ganz großes Geschenk.
Jetzt gibt es ja was ganz Besonderes, was du gemacht hast. Du hast ein Buch geschrieben, Lebenslänglich frohlocken. Ich durfte es lesen. Es ist wirklich sehr amüsant, auch sehr ehrlich. Man kriegt mal wirklich so mit, wie es bei einer Musikerin hinter den Kulissen aussieht, bei Konzerten, bei Aufträgen, bei Verhandlungen, beim Unterrichten. Wie ist es dazu gekommen, dass du dieses Buch geschrieben hast?
Also, ich moderiere schon immer meine Konzerte, schon seit ich Kind bin, weil ich das einfach wichtig finde und eben auch, um die Harfe zu erklären, auch wie sie funktioniert und wie das mit den Pedalen ist. Und dann habe ich schon immer mal, wenn irgendwas völlig aus dem Ruder gelaufen ist, mir das so ein bisschen aufgeschrieben oder wenn ich eine E-Mail an eine Freundin geschrieben habe, das einfach gespeichert. Und dann dachte ich, ich muss natürlich auch immer schauen, wie kriege ich neues Publikum. Ich kann zum Beispiel nicht in Kleinkunstbühnen auftreten, weil da eine Harfe, klassische Harfe, passt ja da nicht. Und mit was Witzigen, dann dachte ich mir, ja, dann mache ich doch so eine kabarettistische Lesung. Und ein ganz großes Vorbild ist Andreas Martin Hofmeier für mich, der Tubist, der ein ähnliches Programm hat als Tubist und als Mann. Es heißt Kein Aufwand. Und der ist eigentlich so gerade das Gegenteil von mir. Ja, der spielt lieber weniger Töne und sitzt ein bisschen rum und sagt da auch ganz klar, während wir ich als Harfenistin, das ist ein ewiges Gerödel mit dem Instrument und treten ganz andere Fragen auf, wenn man das Instrument einfach nicht selber tragen kann, also nicht hochtragen kann und so. Ja, und dann habe ich einfach mal schon 10 Geschichten ungefähr geschrieben und bin damit auch schon aufgetreten. Und ich lese einfach dann die Geschichte und dazwischen spiele ich. Und dann dachte ich mir, ja, da muss ich jetzt einmal ein Buch draus machen. Habe dann einen Verlag gesucht und hatte dann schon praktisch eine Zusage von dem Verlag. Und der war schon völlig begeistert und hat mich angerufen. Großer Verlag und DIN A4 Seiten Brief mit der Hand. Und dann irgendwann kam die E-Mail, nee, er nimmt's nicht. Und ich so, okay. Aber er hat mir signalisiert, dass es absolut verlegbar ist. Weil das hat ihm wahrscheinlich seine Marketingabteilung eingeflüstert, dass es jetzt nicht ganz ins Sortiment passt. Genau, und dann habe ich mir die Hand gebrochen. Was dann in dem Fall sehr praktisch war, weil ich da ein bisschen Zeit hatte, mich um meine Texte zu kümmern. Okay. Ja, wirklich immer wieder dieses, in jedem Schlechten ist auch was Gutes. In dem Moment war es natürlich wahnsinnig schockierend. Ich musste einen Haufen Konzerte absagen und es war aber zum Glück ein ganz leichter Bruch, also der sehr schnell zugewachsen ist und ich konnte nach 2 Monaten schon wieder komplettes Konzert spielen. Ja, das war wirklich großes, großes Glück. Es musste nicht operiert werden und gar nichts. Und ich konnte in Urlaub dann eine Harfe mitnehmen. Am Campingplatz habe ich mir im Restaurant jeden Tag dann brav geübt und es ging dann zum Glück schnell. Und da habe ich dann eben schnell weitergeschrieben und ich hatte ja einfach viele so leicht traumatische Erlebnisse aus meinem Berufsleben, gerne mal bei Beerdigungen, bei Hochzeiten, wo einfach alles völlig daneben geht. Und dann habe ich einen Vertrieb für meine Musik, für meine Digitalmusik im Internet, habe ich eigentlich einen gehabt und dann hatte ich einen anderen, der mich immer schon umworben hat und dachte ich, warum soll ich jetzt zu dem gehen? Naja, dann war ich bei dem und dann sagt er, und was machst du sonst? So, ja, gerade ein Buch und ich suche einen Verlag. Dann sagt er, ja, mach's doch im Eigenverlag. Ich so, hä, Eigenverlag? Ja, so, ja, sie haben ganz viele Spiegel-Bestseller im Eigenverlag und sie machen den Vertrieb und auch das E-Book und so, okay. Und dann habe ich ruckzuck dieses Buch fertig gemacht, also in rasendem Tempo, dann hat mich die Lektorin noch versetzt. Und dann haben wir, also ich habe es am 21. Dezember in den Druck gegeben und am 9. Januar war es dann schon da. Und
genial.
Ja, und jetzt geht es gerade in die 4. Auflage nach einem halben Jahr im
Handel. Ja, du hast ja ganz schön Furore mit dem Buch gemacht. Ja. Viel Aufmerksamkeit, FAZ-Artikel.
Ja, auch Glück, klar, aber ist erstaunlich. Also ich habe 24 CDs auf dem Markt, die waren noch nie so interessant, aber ein Buch ist dann doch irgendwie was anderes.
Interessant, okay.
Ja, macht die Türen anders auf, ja.
Genau, und jetzt gehst du in die Kleinkunstbühnen und...
Auch, ja. Es ist halt einfach nochmal eine andere Möglichkeit, auf der Bühne zu stehen. Ich liebe es, zu spielen. Und ich liebe es, mein Publikum zu unterhalten. Und meine, die stehen halt da und sagen, das haben sie sich aber ausgedacht, oder? Und ich so, nee, das habe ich genauso erlebt. Und eben dieses Bild auch ein bisschen zu konterkarieren von der engelshaft auf einer Bühne sitzenden Harfenistin, ja. Ja, und dann erzählt sie irgendwie vom Hafenausstieg in der Nacht aus dem Zug. Das kriegen die Leute oft gar nicht übereinander. Ja, ja. Und das ist mir so wichtig, zu zeigen, dass man einfach echt sehr down to earth sein muss, damit man diesen Beruf überhaupt machen kann.
Ja, ja, klar, ja, klar. Ja,
dann nutzt nichts reinzuschweben und rauszuschweben. Das ist sehr handfest.
Und Schreiben ist dir offensichtlich leicht gefallen? Also ja. Hast du da eine Begabung für?
Ja, ich wusste es auch nicht so genau, aber es ist echt geflutscht. Und ich habe die Geschichten natürlich oft auch erzählt schon. Und ich war dabei, das heißt, es ist 100% erlebt und ich weiß, wie die Leute mit mir umgegangen sind, wie sie mit mir gesprochen haben. Und das war jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert. Also ich habe natürlich noch jemanden drüber lesen lassen, einen Freund auch, der dann auch gesagt hat, ja, also da, ich kapiere jetzt gerade gar nichts, weil ich bin halt auch sehr impulsiv. Und dann einfach nochmal so, stell dir vor, du bist in einem Film, was könnte man da noch sehen, ein bisschen mehr beschreiben. Aber im Großen und Ganzen, also ist es wirklich auf meinem Mist gewachsen und hat natürlich auch ein Lektor, greift von außen noch ein bisschen eins.
Ja, ich finde es super, dass das so also persönlich ist und so interessant, weil ich habe natürlich jetzt vor allem viele Sängerbiografien in meinem Leben gelesen und die meisten sind eigentlich nur so sehr beweihräuchernd, also eigentlich nicht wirklich interessant. Und ich sag mal, die paar wenigen, die ich richtig gut fand. So, René Fleming hat eine super klasse Biografie, wo sie auch wirklich bestimmte Sachen mit der Technik oder nach der Scheidung konnte sie fast irgendwie nicht singen. Also wo sie Dinge sehr, sehr ehrlich anspricht. Und ich finde es so wichtig, das auch zu teilen. Und von daher finde ich das richtig, richtig schön, dass du das machst.
Ja, ich habe mir eigentlich darüber auch gar keine großen Gedanken gemacht. Ich bin grundsätzlich sehr authentisch, wenn man dieses Modewort verwendet. Also ich bin einfach ich und es liegt sicher auch an meinem Umfeld. Also ich bin in Oberbayern aufgewachsen mit 5 Geschwistern und als Älteste von 5, von 6 Kindern. Und da stellst du dir einfach nicht so viele Fragen. Und das erleichtert mir unglaublich vieles im Leben. Klar, ecke ich dann auch mal an oder ich renne völlig in die falsche Richtung, aber ich habe auch einen ziemlich guten Instinkt und habe vor allem sehr, sehr normalen Mann auch, der das dann immer wieder relativiert.
Super.
Ja.
Gibt es denn Tipps, die du jemandem geben würdest, der auch ein Buch schreiben möchte?
Machen. Einfach unbedingt machen. Und einfach Spaß haben am Machen und noch nicht überlegen, was das draus wird, ja, sondern einfach mal machen. Also ich habe das auch nicht so jetzt, wie schaut dann hinterher so ein Buch aus? Ja, du schreibst dann einfach und das ist ja noch eine Geschichte, da ist noch was Witziges. Und dann, ja, das ist dann so gewachsen. Aber so arbeite ich ganz viel. Also ich mache mir keinen Plan oft. Ich bin sehr impulsiv und intuitiv und das ist vielleicht auch ein Glück in dem Moment, dass ich es mir nicht überlegt habe. Und dass es jetzt so funktioniert hat, war natürlich dann einfach Glück.
Ja, richtig gut. Wird es eine Fortsetzung geben?
Glaube ich nicht. Okay. Also ich kriege regelmäßig Anrufe. Ich wollte eigentlich nur eine Geschichte lesen, aber ich habe die ganze Nacht gelesen. Und mein Mann hat mich dann aus dem Schlafzimmer ausquartiert, weil ich die ganze Zeit so laut gelacht habe. Und wann schreiben Sie das nächste Buch? Und das sind wirklich die traumatischen Erlebnisse aus, was ich 35 Jahren habe. Und gestern sagte dann auch eine, ja, ich hoffe ja sehr, dass wir jetzt hier in Detmold dann nicht im nächsten Buch erscheinen. Und ich meine, da war alles völlig harmlos.
Also. Genau. Du bist ja für mich, wenn ich es so sagen darf, eine Unternehmerin.
Ja,
du bist unbedingt. Harfenistin, jetzt Buchautorin und du bist ja sogar, hast ein eigenes CD-Label, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, also du siehst das auch so, dass du eine Unternehmerin bist.
100%.
Ich denke, so sind wir Musiker, wenn wir selbstständig sind, weil wir wuppen ja ganz viel. Aber ich glaube, dass das trotzdem manche das erstmal so nicht über sich sagen würden, ne?
Ah, doch, natürlich. Also ja, ich sage es auf jeden Fall über mich, weil das ist ein großer Teil oder vielleicht sogar der größere Bestandteil leider meines Musikerlebens, weil ich würde natürlich am liebsten nur Harfe üben irgendwie und in Kunst schwelgen. Aber das geht halt einfach nicht. Ja, ich muss wirklich am Computer sitzen und telefonieren und schicken und machen, wie jeder andere auch. Und ich lebe gerne von meinem Beruf und dafür, also Geld kommt halt nur irgendwie rein, wenn man was tut.
Ja, klar.
Ja, also genau. Nee, sehe ich mich komplett.
Es ist ja auch so, dass die meisten Musiker, die studieren oder die auch jetzt studieren, die werden ja vermutlich auch dann eher in der Selbstständigkeit landen als in einem Angestelltenverhältnis. Ja, wie sollen sich selbstständige Musiker heutzutage positionieren? Hast du Tipps?
Ja, da würde ich erstmal bei den Hochschulen ansetzen, dass die ihre Studenten mal ganz anders ausbilden müssen, weil es läuft in die völlig falsche Richtung, so wie ich das sehe. Außerdem werden viel zu viele Musiker ausgebildet, die so kein Mensch mehr wirklich in Anführungszeichen braucht, beziehungsweise die Schwierigkeiten haben werden, ihren Platz zu finden und um davon leben zu können. Ja. Es macht keinen Sinn, sie alle direkt in Hartz IV laufen zu lassen. Und ich glaube immer, wenn jemand kreativ ist, neugierig bleibt, risikofreudig ist und was kann, das ist das Wichtigste, weil viele sind ja so auf dieser, ich wäre jetzt mal Influencer, ja, also jetzt nur ein paar Knöpfchen zu drücken, also auch jetzt wieder, natürlich ist da auch eine Arbeit dahinter, aber dieses gewachsene Können, was ein Musiker einfach mitbringt, und ich mache Musik, seit ich 5 bin, ja, also bewusst, das kann man nicht mal schnell irgendwie ausgleichen. Ja, da gehört so viel Erfahrung dazu, alleine dieses Handwerk zu können.
Super. Kürzlich hat mich eine Kollegin auf einen neuen Studiengang hingewiesen, den ich aber sehr interessant finde, weil das vielleicht doch zeigt, dass manche Hochschulen mal in eine andere Richtung denken. Es gibt jetzt in Hannover einen Studiengang, der hat den Titel Der selbstständige Sänger.
Wie großartig.
Und ich finde es ziemlich cool.
Naja.
Also was auch immer die da machen. Aber.
Ja, also man hört ja oft, dass die ganzen, die Kulturmanagement studieren, da werden immer lieber die genommen, die von der Seite einsteigen mit einem, also lieber ein BWLer oder einen Juristen zum Beispiel, als einen reinen Kulturmanager. Vielleicht ist die Ausbildung jetzt schon ein bisschen besser, aber ich glaube einfach, da werden zu viele Leute ausgebildet in allen Bereichen. Man muss schon gucken, wo die Ressourcen sind, und klar, Kultur ist wahnsinnig wichtig und es ist Nahrung für die Seele, und trotzdem darf man einfach nicht vergessen, dass andere soziale Brennpunkte auch da sind. Mhm. Und dieses Elfenbeinstudium kostet ein Wahnsinnsgeld, ja, um dann nichts zu generieren hinterher. Also ich meine, wenn ich 100 BWLer studieren lasse, dann zahlen wahrscheinlich hinterher 95% irgendwie mal in die Staatskasse ein. Ja. Und bei Musikern, das sind 5 Hansel in der Klasse drin oder 10. Und wie viele werden hinterher wirklich davon leben und auch zum Bruttosozialprodukt beitragen? Und ich denke, das darf man nicht aus den Augen verlieren, auch wenn Kunst wichtig ist. Mhm. Aber nur auf Kosten des Staates zu leben, geht nicht.
Ja, wir haben ja schon gesagt, du machst super, super, super viel. Deswegen meine Frage, wie ist dein Zeitmanagement und was kannst du empfehlen?
Mein Zeitmanagement ist immer auf jeden Fall schnell. Also, was ich nicht mache, ist Pläne, weil ich finde, allein den Plan anzulegen braucht immer schon zu viel Zeit. Klar, ich liebe auch Listen, und wenn ich streiche oben da mal 3 durch und bin happy und schreibe unten gleich wieder 5 neue Sachen dazu. Ich habe auf meinem Handy irgendwie 700 Screenshots, die ich mal nacharbeiten wollte. Ja, es geht nicht. Ich versuche, ich übe natürlich auch fast jeden Tag, wenn es irgendwie geht. Ich muss ans Instrument. Ich muss erstmal mit den Kindern noch checken, das ist immer noch eine andere. Gut, die sind jetzt Pubertiere, da sind schon sehr selbstständig. Der Vormittag war schon immer meine gute Arbeitszeit. Also wir hatten die Kinder auch in der Krippe, was ich absolut empfehlen konnte ab dem ersten Geburtstag, weil sonst hätte ich meinen Beruf nicht ausüben können. Und ich liebe es zu üben mittlerweile natürlich. Es ist ein Glück, wenn man am Instrument sein darf. Und ja, ich habe da, also üben ja. Und dann muss ich einfach schauen, da mal noch schnell was hinschicken, da mal schnell anrufen, da mal schnell. Also, aber weil ich nicht so lange überlege und mir in den Kopf mache, geht bei mir einfach dann, wenn ich in der Arbeit bin, rutscht vieles raus. Und dann trage ich halt mal wieder einen Stapel zur Post oder eben, ich dann denke, hoppla, das waren ganz schön viele E-Mails, was ich heute gemacht habe.
Wow. Ja, also, da kommst du in das richtigen Flow zu.
Ja, genau. Ja, also es ist Grundtendenz auf jeden Fall schnell.
Okay, nicht schlecht.
Gut, aber den muss jeder für sich irgendwie rausfinden auch. Aber ich bin kein Freund, sich in irgendwelchen Details stundenlang zu verhaspeln. Das geht nicht.
Ich glaube, das ist eine Stärke.
Ja.
Wofür bist du derzeit dankbar?
Für Gesundheit. Immer. Mhm. Also ich finde, jetzt kommen wir langsam irgendwie in so ein Alter, wo dann irgendwie so komische Sachen dann mal kommen könnten. Jetzt hatte ich mal so einen weißen Hautkrebs auf der Nase. Oh. Ja. Und da denkst du dann auch so, hoppala, was ist jetzt los? Zum Glück auch schnell gesehen, schnell operiert. Jetzt renne ich eben noch mit einer kleinen Narbe auf der Nase rum und auch das wird hoffentlich sich noch verblassen. Bestimmt. Ja, aber klar, es macht schon was mit einem. Dann denkst du, boah, vielleicht schaust du hinterher ganz anders aus, aber wenn ich das gewusst hätte, wie leicht das alles geht, hätte ich mich mal ein bisschen weniger aufgeregt. Nee, aber Gesundheit ist das allerhöchste Gut. Also auch gesunde Kinder zu haben, einen gesunden Mann. Die Eltern werden älter. Das sind so Sachen, die jetzt kommen. Mhm. Alles andere ist völlig nachrangig. Wir leben hier absolut im Paradies. Mhm. Und jeder, der was anderes sagt, der war noch nicht in anderen Teilen dieser Erde. Deswegen, das ist für mich das einzig Wichtige.
Wer oder was hat dich am meisten geprägt und inspiriert?
Ich bin sicher ganz stark durch meine Familie geprägt. Mhm. Einfach dieses große Umfeld mit den Geschwistern, mit den Eltern. Ich habe einen extrem kreativ verrückten Vater, sehr musisch auch. Meine Mutter extrem fleißig. Und ich muss immer am meisten lachen, wenn sie dann zu mir sagt, du musst echt aufpassen, dass du dich nicht übernimmst. Ich sage, ja, genau, Mami, ich habe es geerbt übrigens. Schön. Also die ist immer noch, die ist über 80 jetzt und fährt mit dem Auto nach Kroatien alleine noch und kocht halt mal wieder schnell 20 Kilo irgendwas ein. Und also das ist wirklich toll und da, das ist die stärkste Prägung.
Super. Was bedeutet es für dich, sich treu, authentisch sein in dem Musikbusiness und wie gelingt dir das?
Da muss ich mich nicht verstellen, das bin ich einfach von Haus aus. Das ist vielleicht auch mein Glück, dass ich schon immer authentisch sein kann. Ich muss mich nicht verstellen und nee, ich wüsste auch gar nicht, wie es geht. Also ich bin wirklich da auch zu doof. Also ich bin kein Diplomat. Ich habe mein Herz auf der Zunge, was auch nicht immer gut ist, aber dann bin ich lieber authentisch.
Und was bedeutet für dich Erfolg?
Meine Güte, also ist für mich kein Maßstab. Ich finde, man kann es eh nicht messen. Für mich ist das Wichtigste, dass ich mit dem, was ich tue, glücklich bin und auch mein Umfeld glücklich ist. Weil was würde es nützen, wenn ich voll die Ego-Tour durchziehe und meine Kinder und mein Mann bleiben total auf der Strecke? Erfolg ist keine messbare Größe und ist relativ. Ich meine, ich rede mich jetzt vielleicht ein bisschen leicht, weil ich ja in den Augen vieler relativ erfolgreich bin. Und natürlich vergleiche ich mich dann auch mit anderen, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt nicht ganz ausbalanciert. Ich arbeite hier viermal so viel und jemand anders schöpft ganz anders ab den Rahmen. Aber mich macht es unglaublich glücklich, wenn nach dem Konzert jemand vor mir steht, hatte ich jetzt gerade gestern oder vorgestern eine ältere Dame oder eine alte Dame und sagt, jetzt habe ich so alt werden müssen, um sowas hören zu dürfen. Mhm. Ja, und was will ich denn dann mehr? Mhm. Ja, dann brauche ich nicht mehr.
Schön.
Ja, und das ist einfach wieder ein Geschenk, das, diesen Beruf machen zu dürfen, diese Begabung zu haben, auch das Sitzfleisch zu haben, das durchzuziehen, weil viele Leute sind begabt, aber genau dann hören sie auf damit. Mhm. Es ist einfach extrem viel Arbeit und ich arbeite gerne und ich mache es mir auch nicht gerne leicht. Also ich versuche schon, das Maximum irgendwo rauszuholen, gerade auch beim Spielen. Und hatte ich jetzt auch gerade eine Kollegin, die sagte dann, ja, ich möchte mich eigentlich nicht anstrengen. Und das kenne ich gar nicht. Ja, ich fordere mich immer und ich habe auch ganz viel, dann gehe ich zum Radlfahren. Also ich weiß, wo meine Grenzen sind und ich kann mir super gute Auszeiten nehmen. Und in der Landschaft, wo wir wohnen, im Chiemgau, da ist es so leicht, sich zu entspannen. Ja, und da braucht es nicht viel. Gehe ich eine Stunde radeln und dann bin ich wieder in meiner Mitte. Und die Harfe ist halt auch so ein gutes Instrument, die bringt mich auch in eine ganz gute, gesunde Schwingung immer wieder. Ja, das ist schon auch was Besonderes.
Ja, ein richtiges Geschenk,
ja.
Was treibt dich an? Hast du eine Vision?
Nee, ich habe kein Ziel. Also mein Ziel, meine Mission ist, dass ich die Harfe bekannter mache in der Öffentlichkeit und sie einfach gut gespielt zeige, erkläre. Ich sage zu meinem Publikum immer, mir wäre es wichtig, dass sie heute etwas schlauer nach Hause gehen, als sie zum momentanen Zeitpunkt noch sind. Mhm. Ja, und das nehmen die gerne mit. Mhm. Ja, die kommen, in der Pause stehen sie um die Harfe rum. Ich sage, waschen Sie sich mal die Hände, dann dürfen Sie mal zupfen.
Oh.
Und dann haben Sie das ernst gemeint. Ich, ja, setzen Sie sich hin, nehmen Sie mal die Harfe in den Arm. Oh, das ist aber toll.
Ach,
ja, das wollte ich schon immer mal. Und da macht man so viele Türen auch auf und ich bin immer im Gespräch mit meinem Publikum. Was nicht immer, es ist auch anstrengend. Ja. Ich mache keine Pause. Also ich, dann stimme ich, während ich moderiere und alles. Aber ich finde es einfach, das ist, ich habe das Geschenk bekommen und ich denke, es ist auch eine Aufgabe, dass ich das auch weitergebe.
Das wird so sein. Genau, wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen. Welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben?
ja, sei authentisch, sei du. Lass dich nicht von anderen permanent beeinflussen. Versuch, deinen Weg rauszufinden. Sei wachsam, also schon sich einordnen können. Am Instrument maximal arbeiten, 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 einfach um gut zu sein, ja, und auch nicht antastbar zu werden. Weil wer was kann, da denkt man auch immer, muss erstmal jemand kommen, der das dann auch kann. Ja. Klar gibt es immer Sachen, die man kritisieren kann, aber zeig es mir besser. Ja, also wirklich was können auf dem Instrument und bei sich bleiben und vor allem nicht nach den Sternen greifen. Man wächst mit seinen Aufgaben. Ja. Man kann keine Karriere planen. Ja, und diese neuen Medien, die sind natürlich eine Gefahr, insoweit, dass man eben Leute hat, die mit wenig können gleich ganz oben sind, aber der Absturz ist meistens umso härter dann wieder. Und lieber wächst was kontinuierlich. Und geduldig bleiben ist ganz wichtig. Wirklich den langen Atem haben und nicht erwarten, dass alle gleich springen, nur weil man ein paar schöne Töne zupfen kann. Das wäre meine Idee jetzt.
Sehr gut. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch, dass wir uns hier treffen konnten. Ich wünsche dir natürlich gutes Gelingen für die weiteren Konzerte hier im schönen Nordrhein-Westfalen. Ja. Und
ja, ich danke dir für die Einladung.
Dies war also das Interview mit Silke Eichhorn. Ich hoffe natürlich, dass du wie immer viel für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich natürlich über deine Ideen und Anregungen auf Facebook. Und ich freue mich auf Zuschriften von dir. Ganz besonders freue ich mich auch, wenn du diesen Podcast deinen Freunden, Freundinnen, Kollegen und Kolleginnen empfiehlst. Ich danke dir sehr, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.